Nehmen
Das
Sie es
heißt,
auf.
alles klar, wunderbar, Dankeschön. Ich danke Ihnen sehr. Wissen Sie, liebe Freunde und Freundinnen, ich begrüße ganz herzlich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen heute Abend. Ich sehe hier auf meiner Leiste stehen 25 Teilnehmer. Ich habe auch in meiner Gruppe aktiv Werbung gemacht und ich freue mich riesig, dass Sie heute da sind. Heute ist 4. Dezember. Genau vor einem Jahr durfte ich ja mit dem fantastischen Michael Gerstner über die Mutter Jesus sprechen, Miriam Maria. Das war auch ein sehr großer Einstieg. Und ich muss Ihnen sagen, Michael Gerstner ist wirklich ein kolossal unkomplizierter und kooperativer Mensch. Und darum bin ich sehr dankbar, dass er auf mich neu hinzugekommen ist, um mir einen Vorschlag zu unterbreiten, über Israel zu sprechen. Ich freue mich riesig darüber. Ich bin zurzeit in Israel. Ich bin seit Januar dieses Jahres in Israel mit meiner Frau. Ich wohne in der Nähe von Haifa, arbeite als Professor an verschiedenen Hochschulen, bin nun mitten im Krieg. Und ungeplanterweise, aber dennoch setzt sich das Curriculum fort. Das heißt, es gibt viele Unterbrechungen an verschiedenen Universitäten. In Israel wird derzeit viel unterbrochen, weil ja viele Soldaten ja eingezogen wurden. Ich habe eine geringe Anzahl von Studenten, internationales Publikum, aber reduzierte Anzahl, sehr reduzierte Anzahl, weil viele an die Front gehen müssen und viele Sicherheitsvorkehrungen auch vorgenommen wurden, sodass das reguläre Semesterprogramm nicht konsequent durchgeführt werden kann. Nichtsdestotrotz habe ich Interessenten, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Ich arbeite ja zum Thema Judaistik und Tiefenpsychologie und arbeite mit der Tiefenpsychologie der Bibel. Ich habe ein breites Spektrum an Themen und mache auch klassische rabbinische Exegese, wie ich es hier letztes Jahr mit dem hervorragenden Michael Gerstner machen durfte. Und darum bin ich so dankbar, dass wir am 4. August dieses Thema wählen durften, nämlich Israel, als wir noch gar nicht wussten, der Krieg würde ausbrechen. Ich habe mich kolossal vorbereitet. Ich werde das Thema Krieg, wenn Sie einverstanden sind, nur kurz streifen, so es mit unserem Thema, nämlich Israel und Deutschland, zusammenhängt. Ich werde, wie ich mit Michael vereinbart habe, ein paar wichtige Fakten nennen. Ich habe enorm viel vorbereitet. Sie dürfen dann sehr, sehr gerne mir Fragen stellen. Jede Frage ist erlaubt. Ich wohne in Israel. Ich bin übrigens zur Erklärung, da passt das Thema sehr gut. Ich bin Deutscher und Israeli. Ich bin in Israel geboren, in Deutschland aufgewachsen, komme nun zurück zu meinen Wurzeln, bin aber mit Deutschland fest in Verbindung. So zum Beispiel mit dem hervorragenden Judenfreund, wie ich ihn nenne, Michael Gerstner, der eine faszinierende Sympathie für das jüdische Volk hat, für das Thema Israel. Siehe die beiden drei Abende, die er startet mit mir heute Abend. Und ich freue mich sehr, dass ich als Deutscher und Israeli, der ich in beiden Ländern zu Hause bin, ich habe beide Staatsbürgerschaften, bewandert bin. Ich kenne die Geschichte Israels, ich kenne auch die Geschichte Deutschlands. Und selbst wenn ich hier schon ein Jahr zu Hause bin, bin ich natürlich fest mit Deutschland verbunden. Und auch in Deutschland, wenn ich Ende Dezember zu meiner Frau, die schon zu unseren Kindern gefahren ist, reise, bin ich selbstverständlich mit meinen israelischen Kontakten da, dank der modernen Kommunikationsmittel in fester Verbindung. Ganz kurz zum Krieg etwas, was insofern er zu tun hat mit Deutschland und Israel. Derzeit, seit 7. Oktober, ist die Welt ganz anders. Das merken Sie auch in Deutschland. In Deutschland ist alles andere als eitel Sonnenschein und süße die Glocken, die klingen. Ich hoffe, dass Sie die Nachrichten verfolgen. Es ist ja in Deutschland einiges los. Die Polizei durchsucht ja auch Berliner Unterschlüpfe nach Hamas-Mördern. Wie ich Nachrichten verfolge, auch in Coburg wurden Hamas-Unterschlupfzellen untersucht. Es gibt Demonstrationen pro-palästinensischer Art, pro-israelischer Art. Kurzum, es ist ein Tohuwabohu, um diesen alten Begriff zu benutzen, weltweit in Gang gekommen, mit dem keiner gerechnet hat. Keiner. Ich war hier am 7. Oktober. Ich war seit 15. September nach einer kurzen Sommerpause hier in Israel und war wie alle anderen Israelis überrascht, wobei ich hier nur in Anführungszeichen 280 Kilometer entfernt war von dem Desaster. Ich wohne, wie gesagt, in Haifa, in der Nähe von Haifa und nicht weit von Nir Oz, von Sderot, war ja dieses Inferno, diese Tragödie. Es hat sich kolossal viel verändert und ich möchte Deutschland hervorheben, auch mein Deutschland, denn ich bin ja Deutscher und fühle mich nach wie vor als Deutscher, auch selbst wenn ich hier in Israel bin. Deutschland hat sich in den letzten 8 Wochen, solange tobt ja der Krieg, solange brennt der Krieg, sehr stark verändert. Und ich will Ihnen wirklich reflektieren, was hier viele Israelis sagen, mit denen ich ja jeden Tag zusammenkomme, Professoren, meine Kollegen, Freunde, Bekannte, Weggefährten. Man erlebt heute Israel nach der Katastrophe, in der wir uns ja immer noch befinden, weltweit, nicht nur in Israel, als sehr solidarisch mit Israel, als sehr verbündet mit Israel. Und das möchte ich, lieber Michael Gerstner, Sie phänomenaler und vorbildlicher Ökumeniker, deutlich hervorheben. Ich spreche mit vielen Menschen und ich bekenne mich natürlich als Deutschen. Ich bin Deutscher durch und durch, obwohl ich akzentfrei Hebräisch spreche. Merkt man es einfach durch meinen Habitus, dass ich Deutscher bin. Die 50 Jahre, die ich in Deutschland gelebt habe, gehen nicht spurlos an mir vorbei. Ich bin einfach Deutscher und strahle es aus und bin auch gerne Deutscher. Ich leugne das überhaupt nicht. Per Knopfdruck spreche ich Deutsch, per Knopfdruck spreche ich Hebräisch. Kurzum, ich spreche mit vielen Israelis und höre auch von Ihnen, ohne dass ich es Ihnen vermitteln muss, wie sehr sich Deutschland, das große Verbrecherland, das ja die erste Shoah, den ersten Holocaust durchführte, 39 bis 45, nun während der zweiten Shoah, so wird ja die Tragödie am 7. Oktober bezeichnet, bewährt. Bewährt und Israel bewahrt. Das heißt, ich will kurz einen großen Namen nennen, Ingo Gerhards, das ist der Chef der Luftwaffe. Der war hier vor etwa 5 Wochen zu Besuch, gab eine Blutspende in einem großen Krankenhaus in Tel Aviv, um zu dokumentieren, dass er im Gegensatz zu seinen Nazi-Verwandten in seinem Stammbaum bereit ist, jüdisches Blut zu retten. Er gab sein Herzblut im wahrsten Sinne des Wortes durch eine Blutprobe. Das ging durch die Medien, finden Sie auch in Google. Er war bereit, in der Not, in der ersten Not, in der Not der ersten Tage, solidarisch mit Israel aufzutreten und gab eine Blutspende, nachdem man dringend, händeringend um Blutspenden suchte, aufgrund der verheerenden Opfer, die ja zusätzlich zu den 1400 ermordeten Menschen hier zu verzeichnen waren, der Front und in verschiedenen anderen Regionen, in denen ja zusätzliche Bombardements erfolgten. Kurzum, ich habe ihn sofort kontaktiert. Er hat mir mitgeteilt, dass er derzeit kolossal beschäftigt ist, will sich bei mir melden. Ich habe ihm einen persönlichen Dank ausgerichtet als Deutscher und Israeli und Jude. Ingo Gerhards, Chef der deutschen Luftwaffe. Und das möchte ich als deutliches Zeichen einer Erneuerung des Verhältnisses zwischen Deutschland und Israel kennzeichnen und bewerten. Nachdem die Katastrophe ja passiert ist, 39, 45, erlebe ich es durch meine persönlichen Beobachtungen und Kontakte nach Deutschland, die ja nicht abebben, und durch die Beobachtung dessen, wie Israelis darauf reagieren, dass man sehr berührt ist über die Reaktion, über das veränderte Bild Deutschlands Israel gegenüber. Es hat sich viel verändert seit dem 7. Oktober. Ich bin auch dankbar, dass Bundeskanzler Olaf Scholz, wie ich hier verfolge, ein Gesetz erlassen hat, wonach Free Palestine-Kundgebungen und Kundgebungen, auf denen israelische Flaggen demonstrativ zerrissen werden und skandiert wird gegen Israel, verboten werden. Das ist deutlich eine Leistung des neuen Bundeskanzlers schon vor 4 Wochen erlassen. Das wird in Israel sehr positiv wahrgenommen. Auch andere Äußerungen von ranghohen Ministern und von Freunden Israels aus den verschiedenen Gesellschaften, die ich nachher noch erwähnen werde, werden sehr positiv wahrgenommen, auch durch mich natürlich, durch mich und meine Frau, die das eine kolossale Leistung erleben, was derzeit an Unterstützung für Israel erfolgt, nach den sehr trüben Jahren und der distanzierten, linksgerichteten Jahren der Regierung Merkel. Wiewohl ich Frau Merkel keinesfalls angreifen will, nur will ich betonen, dass nun die Krise, an der sie ja gar nicht schuld ist, und Olaf Scholz hat sich die Krise auch nicht ausgesucht, durch diese Krise, durch diese Katastrophe hat sich einfach sehr viel verändert. Und viele deutsche Menschen sind gefordert, Farbe zu bekennen. Entweder die israelische Farbe, blau-weiß, ich habe mich heute Abend etwas blau-weiß, ich hatte kein weißes Hemd dabei. Darum sehen Sie ja, ich bin heute blau angezogen. Betrachten Sie das als blau-weiß, als Ausdruck meiner Sympathie für Israel. Insbesondere überwiegt das Blau, vielleicht in meinem Einstecktuch ist etwas weiß, in meinem Einstecktuch ist etwas weiß, oder dass ich heute blau-weiß verkörpere. Es hat sich sehr viel verändert, muss ich Ihnen wirklich sagen. Und das passt zu unserem Thema. Ungeplanterweise, seit dem 7. Oktober, wir sind 8 Wochen nach der Katastrophe, haben sich viele Menschen entschieden, mit denen ich auch in meinen WhatsApp-Gruppen kommuniziere. Wenn Sie übrigens, das will ich ganz kurz erwähnen, wenn Sie Interesse haben, in eine WhatsApp-Gruppe Mitglied einzusteigen, die ich seit 2 Jahren leite mit 100 Menschen aus ganz Europa, deutschsprachigen Menschen, sind Sie herzlich eingeladen, mir einfach eine WhatsApp zu schicken. Ich nenne meine Nummern nach anschließend oder mir eine E-Mail zu schreiben. Ich nehme sie da gerne auf. Ich mache dort theologische Arbeit mit meiner Frau Deborah und kläre auch über Israel auf. Es ist kein politisches Forum, sondern es ist ein theologisches Forum, in dem es um das Werk meiner Eltern geht, Pinchas und Ruth Lapide, das ich mit meiner Frau Deborah fortsetzen darf. Wir sprechen dort über alles, was das biblische Konzept von Israel tangiert und Fragen zu Tora. Wir sprechen über das anstehende Chanukka-Fest am kommenden Donnerstag, 7. Dezember. Wenn Sie Lust haben und Interesse haben, es kostet nichts, können Sie Mitglied werden in dieser WhatsApp-Gruppe. Sie schicken mir einfach ein WhatsApp. Ich kann die Nummer ja kurz nennen. 0049 176 966 77911. Finden Sie aber auch im Internet. Und sagen mir einfach formlos, dass Sie gerne aufgenommen werden möchten in eine sehr bildungsgeladene Gruppe, in der ich seit 2 Jahren schon längst vor dem Krieg arbeite, an der Begegnung Juden und Christen. Was ist noch zu sagen? Das wollte ich hervorheben. Es sind unzählige Zeichen auch an mich herangetragen worden als berühmten Professor, Gelehrten, der ich ja Brückenbau und nach wie vor tätig sein darf, was ich nicht beenden werde in meiner Präsenz in Israel, in der viele Menschen wirklich ganz spontan, Menschen, die mich gar nicht kennen aus meiner WhatsApp-Gruppe und Menschen, die ich gar nicht kenne, und durch meine regelmäßigen YouTube-Auftritte mir sagen, Herr Lapide, wir sind so bestürzt über das, was passiert, was können wir tun? Es wenden sich auch Menschen an mich, die mir sagen, Herr Lapide, können Sie uns ein Konto nennen? Ganz einfach ein Konto. Wohin können wir überweisen für die hart bemittelten Soldaten? Natürlich habe ich solche Konten. Sie müssen mir nur schreiben, wenn Sie wollen. So Sie heute Abend und unsere YouTube-Hörer und Hörer noch weiter spenden wollen. Israel kann nicht genug Geld bekommen aufgrund dieser Katastrophe. Nenne ich Ihnen natürlich Spenden. Ich spende sehr selbstverständlich auch aus meinen ersparten Mitteln. Aber ich will damit betonen, dass sehr viele Deutsche, Katholiken, Protestanten, Freikirchler sich an mich wenden und fragen ganz spontan seit dem 7. Oktober, sagen wir, Herr Lapid, wir bekommen das mit und es betrifft uns sehr, es schmerzt uns sehr. Können wir etwas tun, außer nur Solidarität bekennen? Ich sage, muss ja auch, verstehen Sie, es ist ja hier katastrophal viel zu tun, wirklich durch die Katastrophe. Und Israel erlebt gerade durch Deutschland, insbesondere durch Deutschland, sehr viel Unterstützung. Spiritueller Art, durch Bekundungen des Interesses an Israel und der Berechtigtheit des Kampfes, aber auch durch die Bereitschaft, Spenden zu leisten für Soldaten und für, wie sie auf Hebräisch heißen, Mefonim, das sind die umgesiedelten Menschen, die aus den Kriegszonen überführt werden in kriegssichere Regionen und die natürlich auch Geld brauchen. Die Hotels müssen finanziert werden, der Staat zahlt nicht alles und die Menschen müssen Therapie bekommen. Ich bin ja auch therapeutisch sehr tätig in Israel, wollte ich erwähnen. Ich bin, arbeite sehr stark. Ich unterstütze auch eine Kooperation mit Deutschland auf vielfältiger Ebene. Viele Menschen fragen mich, wie erlebst du dich heute als Deutscher und Israeli? Und ich beantworte das natürlich positiv, weil ich so dankbar bin, Deutschland im Rücken zu haben. In der Gestalt, dass ich merke, es weht ein wirklich sehr positiver Wind aus Deutschland nach Israel. Hatten wir noch in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober bis etwa 7. November, 14. November Spannungen in Deutschland zwischen Pro-Palästinensern und Pro-Israelis. Ist nun der Trend geschwenkt zu israelisch, zu pro-israelischen Kundgebungen. Und zwar nicht nur Kundgebungen auf den Straßen, sondern wirklich auch seitens vieler Organisationen, die bekennen, wir müssen auf der Seite Israel stehen. Deutsche Organisationen, die ich gleich nennen werde, weil Menschen spüren, es geht hier nicht nur um einen israelisch-palästinensischen Konflikt, eine israelisch-palästinensische Tragödie, wie seit 75 Jahren, sondern es geht hier um etwas Existenzielles, nämlich um einen biblischen Begriff zu benutzen, die Inkarnation des Bösen, des Nazi-Bösen. Der Begriff wird ja überall benutzt, nicht nur ich benutze ihn. Die Inkarnation des Nazi-Bösen in Gestalt von Hamas, Hisbollah und Dschihad, die Israel und die Welt vernichten wollen, die Israel und die Welt vernichten wollen. Das heißt, es hat hier eine Dimension von Gewalt sich eingestellt, die bedeutet, dass Israel etwas Großes leistet für die gesamte Welt. Und das erkennen heute viele Christen, sehr viele Christen auch aus dem Schwabenland. Wir sind ja heute Abend mit dem Schwabenland verbunden, Schwäbisch Hall. Christen, mit denen ich im Schwabenland in sehr engem Kontakt bin, erkennen das und würdigen das. Es geht hier nicht nur um einen alten Kampf Israel-Palästina, Israel und Libanon, sondern es geht wirklich um etwas Existenzielles, denn Hamas zeigt sich ja von seiner bösesten Seite, Israel komplett vernichten zu wollen. Man spricht ja vom Genozid, von dem Völkermord an uns Juden, der ja nun sehr deutlich sein scheußliches Gesicht gezeigt hat. Kurzum, lauter positive Stimmen, für die ich sehr dankbar bin. Unerwartetes Geschenk, wenn Sie so wollen, ein unerwarteter Windfall Profit, wie in der Betriebswirtschaftslehre genannt wird. Eine Zuwendung internationalerseits zu Israel, mit der niemand gerechnet hat, die mir aber sehr gut tut und die wächst. Was ist noch zu verzeichnen im Jahr 75? Ich habe hier einige Stichpunkte aufgeschrieben. Es hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren. Nicht nur in diesem Jubiläumsjahr 75, 14. Mai 1948 und 14. Mai 2023, sondern es hat sich politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich kolossal viel Neues entwickelt, schon längst vor dem Krieg, mit dem jemand ja gerechnet hat. Ich will dazu einige Institutionen in Deutschland nennen, zum Beispiel die Deutsch-Israel-Gesellschaft habe ich notiert. Die Deutsch-Israel-Gesellschaft existiert seit 60 Jahren. Ich bin mit ihr locker befreundet und sie hat Sektionen in ganz Deutschland. Die Deutsch-Israel-Gesellschaft ist eine Organisation, die politische Verbindungen knüpft zwischen Deutschland und Israel. Da geht es primär um politische Beziehungen, Kontaktaufnahmen, die Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentrale für politische Bildung in jedem Bundesland, 16 an der Zahl, sind aktiv involviert mit der DIK. Und da beobachte ich eine ganz, ganz große Hinwendung israelischerseits nach Deutschland und deutscherseits nach Israel. Können Sie auch im Internet verfolgen, die DIK, Deutsch-Israel-Gesellschaft. Gelegentlich werde ich auch angefragt, ob ich ein Votum abgeben will, was ich dazu zu sagen habe, schon vor dem Krieg. Und ich bin sehr berührt. Ich habe auch in meiner WhatsApp-Gruppe und meinem Studentenkreis einige engagierte Menschen, die der DIK beiwohnen und im Rahmen dieses Beiwohnens sehr viel Gutes tun und sich äußern zu den Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Diese Deutsch-Israel-Gesellschaft dimensioniert viele Begegnungen auf politischer Ebene. Viele Begegnungen politischer Ebene finden statt. Es erfolgt ein Austausch zwischen Politikern in Israel, Politikern in Deutschland. Ich spüre wirklich in Israel, in Deutschland ein zunehmendes Interesse am Verständnis dessen, was in Israel wirklich passiert. Und ich kann Ihnen eins sagen, als ein Psychotraumatologe, das ist meine Spezialisierung in der Psychotherapie, der sich das, nehmen wir mal das tragische Geschehen zwischen Deutschland und Israel anschaut, schon seit Jahrzehnten, ich lebe ja schon seit 1974, als ich mit meinen Eltern nach Deutschland kam, in Deutschland, bin nun fast nach fast 50 Jahren in Israel. Ich muss Ihnen eins sagen, das, was jetzt passiert ist, ist ein trauriges Gipfelerlebnis, ein trauriges Gipfelerlebnis. Und dennoch zeigt es, dass etwas Neues aufbrechen muss und aufbricht zwischen Israel und Deutschland. Es bricht etwas ganz, es bricht in ganz Israel etwas auf, aber insbesondere den alten Feinden möchte ich sie nennen, obwohl Israel, sprich die Juden, Deutschland nie befeindet haben, aber ich nenne es trotzdem so, die alte Feindschaft, weil es ja eine unilaterale Hassbeziehung war zwischen Deutschland und Israel seit 1939. Diese Feindschaft bröckelt ab und da kommt der Krieg und der derzeitige Spannungszustand, möchte ich sagen, wirklich wie ein Geschenk Gottes. Ich möchte sogar sagen, wirklich als Geschenk Gottes. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Kriegsfreund. Ich bin überhaupt kein Kriegsfreund in keinem Lande der Welt. Aber was jetzt passiert, was wir ja akzeptieren müssen und wir auch theologisch dimensionieren, ich bin ja Theologe und Psychotraumatologe, das ist wirklich epochal. Es ist wirklich epochal, was hier passiert. Insofern, weil die Blessur, zu Deutsch die Verwundung, die zwischen Israel und Deutschland ja war und natürlich immer noch besteht, das lässt sich ja nicht wegwischen. Diese Tragödie der 6 Millionen Juden, unter denen meine Eltern ja noch gelitten haben, ist ja nicht beseitigt, indem einfach ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Es ist zwar viel, sagen wir so, genesen, auch geheilt, aber natürlich nicht komplett geheilt. Und diese Katastrophe, die jetzt passiert ist und noch andauert, ist ja noch kein Ende abzusehen. Im Moment tobt der Kampf ja in allen drei Fronten. Sprich, es ist im Süden Israels, mit dem ich in Kontakt bin, im Gazastreifen. Kampf. Es ist im Mittelland, in Jenin, Qalqilya und Ramallah, Zentrum nicht weit von mir, noch näher zu mir als Gaza, ein Kampf. Ich bin mit vielen Offizieren im Gespräch, unterstütze sie sowohl spirituell als auch finanziell. Und es ist ja im Norden ein Kampf. Hisbollah, sprich bei Metullah und Kiryat Shmona. Es sind ja drei Kampfzonen, die ja entsprechend aufgeladen sind. Zusätzlich kommen noch die Houthis unten im Jemen, die auch Lust bekommen haben, ihren alten Vernichtungsgedanken Israel gegenüber umzusetzen. Und da erlebe ich die Treue Deutschlands und das erwachende Interesse Deutschlands. Was passiert wirklich? Und die Erkenntnisbereitschaft, es darf nicht zu einer Vernichtung Israels kommen, die ja Deutschland beinahe bewirkt hätte, 1945. Es darf zu dieser Vernichtung nicht kommen, die ja jetzt wirklich aktuell ist. Die Gefahr, die Vernichtungsgefahr ist aktueller denn je. Und da spüre ich viele Menschen, die aufwachen, nennen wir es mal so, aufwachen, weil sie merken, wir waren in Deutschland zu lange verträumt. Ich möchte es durchaus nennen, habe ich viel Lob bekommen in einem Aufsatz neulich, in einem Dornröschenschlaf, weil wir nicht verstanden haben, was in Israel wirklich passiert, welche tickende, welche zündende Bombe, die im Begriff ist, zu eskalieren, zu explodieren, Israel durch seine feindlichen Nachbarn wirklich darstellt. Dieses Erwachen ist nun passiert und passiert immer noch. Weil viele Menschen in Deutschland merken, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, Schweiz, Frankreich, in Belgien, die verschiedenen Länder, mit denen ich kommunizieren darf als Referent, haben die wirkliche Gefahr nicht wahrgenommen. Und diese Solidarisierung, die ich derzeit erlebe, weltweit, aber insbesondere europäischerseits, in den von mir genannten Ländern, ist etwas, was vorher schon im Anbruch war, aber noch nicht wirklich durchgegriffen hat. Denn viele Menschen, die mit mir korrespondieren, deutsche Menschen, sagen mir durchaus, wir sind entsetzt darüber, dass wir, nennen wir es mal so, geschlafen haben. Geschlafen und verschlafen haben zu erkennen, wie sehr Israel wirklich gefährdet ist durch seine ständigen Bombardements. Sie verstehen Sie, der Krieg ist ja nicht neu. Der 7. Oktober ist ja nicht nagelneu. Es gab ja ständig Nadelstiche durch die Hamas-Mörder. Permanent, seit 75 Jahren und seit der Gründung der Hamas 2007 gibt es ja diese, wie ich sie nenne, Nadelstiche und Raketenschüsse nach Sderot, nach den umliegenden Gebieten. Das Phänomen ist ja nicht neu. Nur die Brisanz ist kolossal geworden. Kolossal. Die Brisanz durch den Massenmord an 1400 Menschen plus den gefallenen Soldaten und den in Mitleidenschaft gezogenen, traumatisierten Menschen, den Angehörigen, ist so überdimensional, dass man ja von einem Holocaust spricht, einem neuen Holocaust, der Shoah, diesem Massaker vom 7. Oktober. Und da spüre ich, dass viele Menschen wirklich betroffen sind, wirklich betroffen sind von wirklich getroffen, erschüttert sind, nicht vorher schon erkannt zu haben und vorher schon eine Solidarität mit Israel an den Tag gelegt zu haben, das ja permanent die Gefahr war, die Gefahr war ja permanenter. Sondern jetzt erst, nachdem ein großer Schlag passiert ist, der immer noch andauert, merken, wir müssen Farbe bekennen. Wir können als deutsche Menschen, die den Holocaust zu verantworten haben, nicht indem deutsche Menschen, wie Sie heute Abend, den Holocaust begangen haben, aber wir tragen ja eine Verantwortung dafür, wie Theodor Heuss sagte, dass es nicht wieder passiert. Viele deutsche Bürger, sprich meine Landsleute, Landsmänninnen und Landsfrauen sagen, wir tragen wirklich Verantwortung, denn im deutschen Namen wurde ja ein Riesenanteil des jüdischen Volkes auf deutschem Boden dezimiert. Und wir können, wenn wir wirklich treu sind unserer deutschen Geschichte, nicht tatenlos und kommentarlos zuschauen, wie sich ein neuer Holocaust entwickelt. Gott bewahre. Und das rechne ich Deutschland sehr hoch an. Von allen Stellen, wie gesagt, bekomme ich diese Rückmeldungen, dass deutsche Bürger, meine Landsleute merken, wir müssen etwas tun und sei es, dass wir spenden und sei es, dass wir öffentlich auftreten und sei es, dass wir sogar als ältere Menschen demonstrieren. Die DIK habe ich eben genannt. Ich möchte noch etwas anderes nennen. Es gibt etwas schon seit Jahren, die Deutsch-Israelische Handelskammer, die IHK. Deutsch-Israelische Handelskammer, die möchte ich auch loben, obwohl ich mit ihr kaum Kontakt habe. Aber auch diese habe ich gesehen durch diverse Kontaktaufnahmen, pflegt einen ganz starken bilateralen Austausch, neu, seit 10, 15 Jahren, mit Israel auf wirtschaftlicher Ebene. Die DIK ist politisch aktiv, die IHK ist wirtschaftlich aktiv. Und ich kann Ihnen sagen, Israel ist in einem so explosiven Wachstumsprozess, jetzt natürlich seit Wochen, verständlicherweise weniger, weil die meisten Männer und Frauen ja an der Front sind. Aber unabhängig von dieser Katastrophe ist ein reges Wachstum hier an Innovation im Lande zu verzeichnen. Und die Deutsche Handelskammer möchte das nutzen, möchte israelisches Know-how nach Israel nach Deutschland bringen und deutsches Know-how nach Israel. Ich selbst bin auch mit meiner Frau aktiv in verschiedenen Projekten, die jetzt natürlich unterbrochen sind durch den Krieg. Aber ich habe mit verschiedenen Instituten Kontakt aufgenommen, um Bridge Builder zu sein, Brückenbauer. Nicht nur theologisch, sondern auch ökonomisch zu sein. Und da erlebe ich auch ein hochgeladenes Interesse an Kooperation, an wirtschaftlichen Kooperationen, an der Innovationskraft der israelischen Industrie. Zusätzlich möchte ich auch nennen etwas, was in Deutschland sehr aktiv ist, die Gesellschaft der christlich-jüdischen Zusammenarbeit. Die möchte ich unbedingt hervorheben. Die Gesellschaft der christlich-jüdischen Zusammenarbeit gibt es ja auch seit etwa 70 Jahren. Und ich bin ein aktives Mitglied verschiedener Gesellschaften, etwa 70, 75 gibt es davon in ganz Deutschland. Die sind auch ein großer Baustein der neuerlichen Beziehung zwischen Deutschland und Israel. Die gibt es, wie gesagt, schon lange, aber ich erlebe in den letzten 10, 15 Jahren ein gesteigertes Interesse, das Thema Israel zu fokussieren. Das war noch vor etwa 20, 25 Jahren nicht der Fall, aber jetzt erlebe ich, sprich in den letzten 10, 15 Jahren, ein riesiges Interesse in den Fokus der Sitzungen, Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Deutschland, ganz Deutschland, natürlich auch in Stuttgart und Schwäbisch Hall an verschiedenen Orten. Diese Gesellschaften fokussieren die Zusammenarbeit mit Israel und möchten die Bedeutung, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, die Bedeutung Israels für Juden in Deutschland akzentuieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich mit Ihnen heute besprechen möchte. Viele deutsche Juden, zu denen ich mich immer noch zähle, bin ja immer noch Deutscher und reise ja natürlich auch nach Deutschland. Ende des Monats reise ich zu meiner Frau und habe ja, wie gesagt, zwei Staatsbürgerschaften. Viele deutsche Juden schon vor dem 7. Oktober hatten diese Loyalität zu Israel und haben sie natürlich auch. Und das ist etwas, was die Gesellschaft der christlich-jüdischen Zusammenarbeit immer stärker in den Fokus rücken, weil viele deutsche Bürger, nicht jüdische deutsche Bürger, deutsche Nichtjuden, nicht spüren, warum hat ein deutscher Jude so ein gesteigertes Interesse an dem Land Israel, da er doch deutscher Bürger ist. Verstehen Sie? Deutsche Bürger, wenn Sie deutsche Bürger in Schwäbisch Hall heute sind, dann haben Sie ja nicht ein Interesse an Kuala Lumpur oder Pakistan oder China, sondern Sie sind deutsche Bürger und Ihr Land ist Deutschland. Aber bei einem Juden auch meiner Couleur und auch meinen Eltern, die ja Deutsche und Israelis waren, ist die Situation anders, weil nach dem Holocaust und auch bedingt durch den theologischen Kontext Israel eine, ich möchte sagen, eine theopolitische Bedeutung hat. Ich wiederhole, Israel hat eine theopolitische Bedeutung für jeden Juden in Deutschland. Ich kenne kaum einen Juden in Deutschland, keinen, der nicht ein Interesse hat an der Existenz des Staates Israel und an diversen Verbindungen, seien sie noch so lose, zum Staat Israel, schon vor dem 7. Oktober. Verstehen Sie, weil Israel, da sind wir in der Theologie, unabhängig vom Krieg und unabhängig vom Safe Haven, vom sicheren Hafen denken, eine Bedeutung hat für jeden Juden, weil es das Land Israel ist, in dem das Judentum entstand, in dem das Christentum entstand und später in der Folge der Islam entstand. Das heißt, das Land Israel kann keinen Juden distanziert lassen. Das Land Israel ist das Land der Geburt des Monotheismus. Ich wiederhole, das Land Israel ist das Land der Geburt des Monotheismus. Heute ist es eine politische Identität und Entität seit 14. Mai 48. Und dennoch ist es das Land, das ja viele Christen fasziniert, immer noch. Auch im Krieg gibt es Menschen, die sich dafür interessieren und hoffen, dass der Krieg bald vorbei ist, um Studienreisen durchzuführen. Es ist das Land der Bibel. Es ist nicht nur ein politisches Erlebnis und Ergebnis von Diskussionen der UNO, sondern es ist ein politisches Erlebnis, ein theologisches Erlebnis. Und darum spüre ich, dass die Gesellschaft der christlich-jüdischen Zusammenarbeit gut daran tun, in ihren Fokus zu rücken, wie vermitteln wir deutschen Bürgern, nicht-jüdischen deutschen Bürgern, die Wichtigkeit des Staates Israel für Juden in Deutschland, deren es ja derzeit zwischen 150.000 und 200.000 Menschen gibt, unter Berücksichtigung dessen, dass deutsche Menschen das ja nicht kennen. Auch für mich ist Israel, als ich noch lange Zeit in Deutschland lebte, ein wichtiger Brennpunkt gewesen bleibt es jetzt umso stärker, weil ich ein Israelit sein darf, als Deutscher und Israeli. Aber Israel, nicht nur weil ich in Israel geboren werden durfte, in der Hauptstadt Jerusalem, unweit der Grabeskirche, in der Jesus beerdigt, beigesetzt werden sollte, der Tradition zufolge, bevor er auferstanden ist und in seine großen Wanderbewegungen hatte nach Jerusalem. Ich bin ja in Jerusalem so vertraut wie Jesus. Er ging ja nach Jerusalem und zelebrierte dort das letzte Abendmahl, Ultima Cena. Das heißt, ich kenne Jerusalem. Und Jerusalem ist für mich natürlich nicht nur eine politische Größe, sondern das Heilige Land. Das darf ich Ihnen ganz offen sagen. Ohne Israel, ohne meine prägenden Jahre als Jugendlicher, wäre ich nie der große Mann, der ich heute durch Gottes Gnade sein darf. Israel hat mich geprägt durch die religiöse Dimension dieses Landes. Und darum bin ich heute auch als lehrender Mann sehr stark mit der religiösen Konnotation Israels befasst. Nicht nur als politisches Land, in dem ich das Vermögen meiner Eltern verwalten darf, in dem ich heute therapeutisch tätig sein darf, in dem ich als Gelehrter wirke, sondern es ist für mich die Heimat des Judentums, es ist die Geburtsstätte, es ist die Zugehörigkeit des jüdischen Volkes durchgängig, wenn Sie das sogenannte Alte Testament anschauen, das Erste Testament ist das Wort Jerusalem und Israel und Zion spricht sie permanent an. Die Bibel ist voller politischer Anspielungen, in Anführungszeichen politischer, weil ständig Bewegungen in der Bibel sind und Kämpfe auch in der Bibel immer wieder zu verzeichnen waren unter König David, unter König Salomo, unter König Jerobeam. Das Land war immer politisch befehdet und dennoch war es das Heilige Land und bleibt das Heilige Land. Kurzum, das wollte ich erwähnen, die dicke Edeka. Da möchte ich noch etwas erwähnen, was mir sehr wichtig ist, weil unser Thema ja lautet, was ist passiert. Es gibt viele bilaterale Kooperationen zwischen verschiedenen Universitäten, die ich aufmerksam verfolge. Zum Beispiel die Freunde der Hebräischen Universität in Jerusalem, für die ich auch spende übrigens. Die Hebräische Universität, an der ich auch 2, 3 Semester studiert habe, ist die führende Universität Israels in Jerusalem. Hebrew University of Jerusalem, finden Sie alles im Internet natürlich. Und diese hat in Deutschland eine Sektion Freunde der Hebräischen Universität Jerusalem schon seit 30 Jahren. Diese Freundschaft dient dazu, Spenden zu sammeln für riesige Projekte in Israel und führt auch Kolloquien durch, zu denen ich schon eingeladen wurde, in Deutschland und in Israel. Und diese Zusammenarbeit floriert in den letzten Jahren, Michael Gerstner, kolossal. Es gibt enorme bilaterale Projekte auf medizinischer Ebene, Onkologiekongresse, von denen ich eigentlich gerechnet habe. Wie noch nie zuvor. Ich bin auch eingeladen zu einem psychotraumatologischen Kongress. Das ist natürlich ins Wasser gefallen, beziehungsweise ins Feuer gefallen, ins Feuer des Gefechts, an dem ich hätte auch als Referent auftreten dürfen, als Fachmann für Psychotraumatologie. Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Universitäten in Deutschland und der Hebräischen Universität in Jerusalem. Ein enormes Interesse deutscherseits durch Spender und Interessenten besteht an dieser riesigen Universität in Jerusalem, die jedes Jahr übrigens viele deutsche Menschen anzieht, ob ihrer interessanten Kolloquien in der Sommerpause. Da kann man Hebräisch lernen, da kann man Theologie studieren, da kann man Ausgrabungen verfolgen in Ramat Rachel, nicht weit von Jerusalem. Kurzum ein riesen Kolloquium von Kursangeboten. Und unter anderem, wie gesagt, die Pflege der Kontakte nach Deutschland, um Spenden zu rekrutieren und um Interesse zu wecken für diese Universität in Israel, die eine große Beliebtheit in den letzten 10, 50 Jahren in Deutschland entwickelt hat. Daneben habe ich auch verfolgt, gibt es eine Universität, an der mein Vater ein großer Professor war. Ich habe hier noch, um Ihnen das zu zeigen, wenn Sie das sehen wollen, eine Medaille, eine Ehrenmedaille, die ich im Nachlass meiner Eltern gefunden habe, die will ich kurz zeigen. Das ist die Bar-Ilan-Universität. Das ist eine Ehrenmedaille, die mein Vater bekommen hat. Eine Ehrenmedaille, mein Vater von der Bar-Ilan-Universität. Das ist eine religiöse Universität bei Ramat Gan, bei Tel Aviv. Da hinten steht der Wissenschaft geweiht. Das ist ein Ausdruck von, hier steht, genau, Reshit Chochma Knechochma. Der Reshit Chochma Knechochma heißt, der Anfang der Weisheit ist Weisheit zu erwerben. Das ist ein berühmter Satz aus den Sprüchen. Salomos. Und diese Medaille habe ich im Nachlass meiner Eltern bekommen. Eine Auszeichnung für ranghohe Professoren, die sich verdient gemacht haben um die Ramat Gan Universität. Sie heißt Bar-Ilan nach dem berühmten Gründer in den 20er Jahren. Der ist ursprünglich Berlin und wollte seinen Namen hebraisieren und nannte sich dann Bar-Ilan. Ilan ist Sohn des Fruchtbaums. Er wollte einfach einen hebräisch klingenden Namen haben. Deutscher Jude, der in den 20er Jahren schon die Universität gründete, Ende der 20er Jahre. An dieser Universität habe ich auch studiert. Mein Vater hat dort gelehrt, studiert und gelehrt in den 70er Jahren. Und diese hat auch eine Sektion in Deutschland, die sich nennt Freunde der Ramat Gan, der Bar-Ilan-Universität zu Ramat Gan. Freunde der Bar-Ilan-Universität zu Ramat Gan bei Tel Aviv. Auch eine sehr renommierte Universität, die enorm viel leistet für den bilateralen Austausch von Wissen. Diese Universität zeichnet sich aus wie ich sagen, durch ihre Bildungsarbeit auf theologischer Ebene. Die ist weniger rein naturwissenschaftlich, sondern theologisch dimensioniert. Es erfolgen viele Programme auf religiöser Ebene. Ein hervorragendes Studium, eine Brutstätte für Studium der Heiligen Schrift. Auf Englisch und auf Hebräisch übrigens. Hoffentlich wird es nach dem Krieg wieder aufgenommen werden. Ich habe dort auch schon zwei Gastvorlesungen gehalten per Zoom. Eine spannende Universität, die in Deutschland auch, wie gesagt, Anklang findet und sehr viel Zuspruch. Sonst wäre keine Sektion da. Und das verfolge ich mit einem großen Interesse, weil ich merke, diese beiden Universitäten zeigen eine rege Anerkennung in Deutschland. Es gibt noch zwei weitere Universitäten, die ich nennen möchte, die ich aufgeschrieben habe, und zwar die Freunde der Ben-Gurion-Universität in Beersheba. Das ist eine weitere große Universität in Israel. Die Freunde der Hebräischen Universität zu Beersheba im Süden, nicht weit von unserer Katastrophe leider. Und diese Universität erfreut sich auch einer riesen Beliebtheit, ist nicht so populär wie die Hebräische Universität in Jerusalem und wie Ramat Gan, aber auch sehr renommiert nach diesen beiden. Und die hat ebenfalls Freunde und Förderer der Ben-Gurion, deshalb, weil er dort in der Nähe lebt, in Sde Boker, unweit von Beersheba, der Ben-Gurion-Universität zu Beersheba, leistet kolossal viel. Ich will ein Projekt nennen, an dem ich auch tätig war. Das war noch in den frühen 2000er Jahren, also gar nicht 100 Jahre her, sondern vor knapp 25 Jahren. Das ist ein Projekt, das dann Professor Dan Bar-On, vielleicht kennt der eine oder der andere ihn, geleitet hat, der ist mittlerweile im Himmel. Der hat ein Projekt geleistet, an dem ich auch aktiv war, nämlich Children of the Perpetrators and Children of the Victims. Children of the Perpetrators and Children of the Victims. Kinder der Opfer und Kinder der Täter treffen sich an einem Tisch, um miteinander eine Brücke zu bauen zwischen ihren beiden konfrontativen Seiten. Ich war dort aktiv. Ich kannte Professor Dan gut. Und ich habe dort mit Kindern von Nazis und Kindern von Zuschauern der Nazizeit zusammengearbeitet. Wir haben uns in Israel getroffen, wir haben uns in Deutschland getroffen. Das ist etwas eingeschlafen, etwas zurückgegangen, weil die Menschen entweder alt geworden sind, manche sind älter als ich, oder mit anderen Aktivitäten beschäftigt sind. Aber in den 2000er Jahren bis etwa 2010, immerhin erst 15 Jahre her, war diese Gruppe sehr aktiv mit bilateralen Austausch zwischen Ben-Gurion-Universität, in der Professor dann auch tätig war, und verschiedenen Orten in Deutschland und Universitäten, die mit der Ben-Gurion-Universität kooperierten. Auch etwas sehr Bahnbrechendes, das damals geleistet wurde. Und ich habe gehört, dass diverse bilaterale Kontakte noch bestehen. Wenn ich jetzt nicht in Israel aktiv wäre an der Universität, würde ich auch meine Kontakte noch pflegen, aber ich kann nicht auf 1000 Hochzeiten tanzen. Daher habe ich mich auf Israel konzentriert und auf viele Pilger, die nach Israel kommen und auf meine Patienten. Ich betreue, wie gesagt, in einer eigenen privaten Klinik Menschen, insbesondere jetzt traumatisierte Menschen, die Traumatherapie brauchen. Sonst hätte ich diese Kontakte der 2010 Jahre natürlich gepflegt. War auch eine bahnbrechende Leistung einer israelischen Universität mit deutschen Universitäten und mit deutschen Gesellschaften, die Interesse daran hatten, Menschen von beiden Seiten der Kriegstraumatisierung zusammenzuführen. Kinder der Täter, Kinder der Opfer und natürlich auch die Enkel der entsprechenden Menschen. Dann möchte ich noch ein weiteres großes Bonbon nennen, nämlich das Weizmann Institute of Science. Weizmann Institute of Science ist ein Rieseninstitut in Rehovot bei Tel Aviv. Ein weltberühmtes Institut für Naturwissenschaft. Das heißt, in Bezug auf die Renommiertheit der Universität kommt erstmal Tel Aviv und Bar-Ilan, aber dann gleich danach kommt Rehovot und das Sde Boker. Die Universität in Negev in Bezug auf reine Wissenschaftlichkeit, unabhängig vom allgemeinen Niveau und Renommee der Bank, der Universitäten ist Rehovot, wenn Sie wollen, in rein akademischen Kreisen so führend wie die großen, weiß ich, Universitäten in Berkeley und Stanford, Massachusetts Institute of Science in Amerika. Das heißt, rein naturwissenschaftlich gesehen ist es ein führendes Institut und innerhalb des Ranking der Rangfolge in Israel ist es gleich nach den beiden vorhin genannten Universitäten in Jerusalem und Ramat Gan. Robert zeichnet sich aus durch eine intensive wissenschaftliche Tätigkeit. Es wird enorm viel wissenschaftlich geforscht. Ich habe auch schon Kontakt aufgenommen, auch eine Spende geleistet mit meiner Frau. Es wird enorm viel in der Onkologie und in der Radarmedizin, Radiologie unternommen. Bahnbrechend. Ich bin kein Radiologe und kein Onkologe, aber was ich dort gesehen habe an einem Tagesbesuch, ist wirklich phänomenal. Es gibt dort Menschen, die mit New York und mit Kanada kooperieren auf intensiver Weise. Und es gibt, wie gesagt, auch in Deutschland neuerdings, seit 10, 15 Jahren, eine Sektion Freunde und Förderer der Universität zu Rehovot. Friends and supporters of the Weizmann Institute of Science. Weizmann war ein großer israelischer Staatspräsident, nachdem dieses Institut, das er gegründet hatte und im Vorstand und im Vorgestanden hatte, ins Leben gerufen hat. Darum ist es Weizmann Institute of Science genannt. Und dieses Institut hat auch Freunde und Kooperation mit Deutschland, nicht nur mit naturwissenschaftlichen Fakultäten in Deutschland, die weitergehen, auch im Krieg und so Gott will nach dem Krieg, sondern auch Interesse in der breiten Bevölkerung, Menschen, die merken, sie möchten, beispielsweise habe ich neulich, will ich Ihnen auch sagen, eine Dame gehabt, die mich angeschrieben hat, die sagte, sie ist, was ist sie, eine Witwe eines großen Chemikers. Sie haben keine Kinder, der Mann ist plötzlich an Herzanfall gestorben. Und sie hat mich kontaktiert und gefragt, ob ich denn ein großes Institut kennte, das naturwissenschaftlich tätig ist, weil sie ein erhebliches Vermögen, wir sprechen von 1 Million Euro, diesem Institut zukommen lassen wollte. Natürlich habe ich sofort Weizmann Institute of Science genannt. Und diese Dame, ich habe ihr Informationen zugeschickt und sie hat mit dem Präsidenten dort gesprochen. Und tatsächlich hat diese deutsche Dame 1 Million Euro aus ihrem Vermögen, aus ihrem Erbe, dem Erbe ihres Mannes, das natürlich mehr als 1 Million bestand, dem Weizmann Institute of Science zufließen lassen. Das gibt es auch. Das gibt es auch. Menschen in der breiten Bevölkerung, die einfach merken, wir möchten Israel helfen. Denn Israel ist so ein wichtiger Staat geworden. Israel ist so ein wichtiger Handelspartner geworden. Israel beherbergt die Juden, die ja die Überlebenden der Shoah sind. Das heutige Israel ist ja das Produkt, das wird immer deutlicher wahrgenommen, deutscherseits, ist das Produkt des Überlebens der Juden, die den Wahnsinn überleben durften, zum Beispiel meine Eltern und viele andere, relativ viele andere, so dass Menschen heute spüren, es gibt eine moralische Verpflichtung, die in Deutschland ja zunehmend wächst, diesem Staat gegenüber. Und wenn eine alte Dame sagt, ich möchte einen Geldbetrag spenden und sich bei mir erkundigt, weil ich ihr durch meine YouTube-Sendungen aufgefallen bin, dann spricht das Bände. Ich kenne nicht alle, die spenden. Die eine Dame hat sich an mich gewandt. Aber das spricht natürlich Bände dafür, dass ein moralisches und ein ethisches Interesse an Israel besteht. In den letzten Jahren besonders gewachsen. Ich möchte noch eins besonders erwähnen, weil mich Michael Gerstner gebeten hat, aufgrund des Titels des Namens, was passiert noch in Israel? Ich möchte etwas sagen, was mich persönlich sehr berührt. Ich möchte fünf, wie viel habe ich hier? Fünf große Persönlichkeiten des deutschen Lebens nennen. Und zwar die großen Männer, die Deutschland als Bundespräsidentin und als Bundeskanzlerin, natürlich Angela Merkel, prägten. Ich fange an mit Richard von Weizsäcker. Richard von Weizsäcker war ein ganz großer deutscher Mann. Sie wissen, wir reden ja gar nicht von 1950, 60, 70, 80, wir reden von 1985, 40 Jahre Kapitulation Deutschland. Und diese Rede gibt es im Internet. Die große Rede von Richard von Weizsäcker gibt es im Internet. Ich popularisiere sie in Israel wie verrückt. Ich habe sie übersetzen lassen in einem Studio, Übersetzungsstudio, und verbreite sie. Viele Menschen wissen das gar nicht in Israel. Auch in Deutschland ist die Rede leider viel zu wenig bekannt. Aber das war, möchte ich Ihnen ehrlich sagen, Michael Gerstner und liebe Freunde und Freundinnen in Schwäbisch Hall und in ganz Europa, die über YouTube unsere Sendung hören werden. Diese Rede von Richard von Weizsäcker 1985 am 8. Mai war ein Durchbruch, 40 Jahre Kapitulation Deutschlands. Können Sie im Internet nachlesen, müssen Sie einfach nur eingeben in den Reden des Bundestages, des Deutschen Bundestages, Richard von Weizsäcker, müssen Sie lesen, müssen Sie. Ich habe sie 100 Mal schon gelesen und werde sie wahrscheinlich noch 100 und einmal und 200 Mal lesen. Die Rede von Richard von Weizsäcker war ein Durchbruch, ein Meilenstein, sagte gern mein Vater, in der Beziehung Deutschland-Israel, weil er sich zum ersten Mal am 8. Mai 1985 öffentlich bekannte, wir stehen zu Israel und Israel, das israelische Volk, das jüdische Volk hat seine eigene Berechtigung, mit seinem Schmerz und seiner Tragödie umzugehen. Und Israel ist ein Land, das schwer traumatisiert ist. Die Juden sind schwer traumatisiert. Und wir stehen an der Seite Israels, das einen Exodus, eine Befreiung erleben durfte, indem es diesen Staat am 14. Mai 1948 gründen durfte. Bahnbrechend. Der deutsche Bundespräsident 1985, der zigmal in Israel war. Er, der Sohn eines großen, leider großen Mannes in der Nazi-Diktatur war. Ich meine, er hieß Ernst. Ernst von Weizsäcker war ein sehr engagierter Mann in der Nazi-Periode. der gegen die Juden natürlich wirkte, war kein Massenmörder, aber war ein Gegner, natürlich aufgrund der Ideologie der Nazis, ein Gegner des Judentums. Und sein Sohn und sein Bruder übrigens, der mit meinem Vater befreundet war, Karl Friedrich von Weizsäcker, war ein Freund meines Vaters. Richard von Weizsäcker kannte meinen Vater, war aber nicht sein Freund. Diese beiden Söhne waren ausgesprochene Freunde Israels, Freunde des Judentums. Im Internet finden Sie noch in Amazon, wenn Sie Interesse haben, ein Buch meines Vaters, Professor Pinchas Lapide, mit Karl Friedrich von Weizsäcker über die Seligpreisungen aus jüdischer Sicht. Das haben beide Männer geleistet. Mein Vater, Sohn von Holocaust-Überlebenden, und Karl Friedrich von Weizsäcker, Sohn eines Nazi-Sympathisanten, vorsichtig ausgedrückt, sein Vater. Ich meine, er hieß Ernst von Weizsäcker. Ein großer Nazi-Sympathisant. Und die Söhne, Karl Friedrich von Weizsäcker und Richard von Weizsäcker, entscheiden sich, nein, nein, wir schlagen ein neues Kapitel in unserem Leben auf. Wir sind pro Israel und pro Judentum. Und diese Rede von 1985 werde ich nie vergessen. Ich kenne sie nahezu auswendig, in der er sich so solidarisch bekennt zum jüdischen Volk und seinem Konstrukt, mit dem Holocaust umzugehen, wie es für ihn angemessen ist, und der Verpflichtung, zu Israel zu stehen, als dem Land, das Juden aufnahm, so meine Eltern, 39 bis 45, in der Stunde größter Not, als Nazi-Europa den Juden in Griechenland sagte. Dann möchte ich einen weiteren großen Mann erwähnen, der Wesentliches beigetragen hat zur Sanierung der deutsch-israelischen Beziehung, nämlich Roman Herzog. Roman Herzog war ein Präsident um das Jahr 1994, als er den 27. Januar zum Holocaust-Tag deklariert. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Das haben wir Roman Herzog, dem gestandenen Bayern, zu verdanken. Er hat in den 1993, 1994, den 1.27. Januar ausgerufen und schon in den 90er Jahren dafür plädiert, Deutschland braucht einen nationalen Gedenktag für den Holocaust. Nicht den 9. November, der nach der Mauer ja eingeführt wurde, als, wenn Sie so wollen, Notkonstruktion, weil die Mauer fiel und man dementsprechend den Mauerfall mit dem Novemberpogrom konnotieren wollte. Roman Herzog sagte, nein, ich möchte, dass ein eigenständiger Tag, ein Holocaust-Gedenktag, wie in Israel ja schon lange hatte, Holocaust Remembrance Day, eingeführt wird. Und das haben wir diesem großen Judenfreund Roman Herzog, deutscher Bundespräsident, um 1994 zu verdanken. Ihm ist dies, das wird in Israel hoch honoriert, hoch honoriert. Er hat diesen Yom HaShoah, so heißt er auf Hebräisch, in Deutschland eingeführt, der ja Gott sei Dank seit 1994 jedes Jahr mit enorm viel Zuspruch, was in Israel sehr gewürdigt wird, mit vielen geladenen Gästen aus der ganzen Welt, bald steht es ja wieder an, im Januar zelebriert wird. Eine große Leistung Deutschlands, die ich jedes Jahr verfolge im Internet und die ich auch in Israel erwähne, wobei viele Menschen das schon beobachten, aber die noch nicht so vielen Menschen informiere ich darüber, was Deutschland in dieser Hinsicht leistet, welche Gedenkveranstaltungen vorher, währenddessen, während des Tages und nach diesem Tag in deutschen Medien stattfinden. Dann möchte ich einen ganz großen Liebling erwähnen, den mein Vater persönlich kannte, nämlich Johannes Rau. Johannes Rau war auch ein ganz großer, ich möchte sagen, der größte von den dreien, groß in Bezug auf spirituelle Wucht, einfach auf spirituelle Wucht. Alle drei sind groß, ja, Richard von Weizsäcker, Roman Herzog und Johannes Rau, aber Johannes Rau ist der größte. Warum ist er der größte? Weil sein Herz so massiv für Israel schlug. Er war, weiß ich, laut Internet 20, 30 Mal schon als wie nennt sich das? Ministerpräsident, Landesvater, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen in Israel. Das hat keinen Bundeskanzler geschafft und auch kein Landespräsident. Er war 20 Mal in Israel. Leider durfte ich ihm nicht begegnen. Und er hat 2000 eine Rede gehalten, die wirklich durch Mark und Bein ging in Israel. In Israel, in der Knesset, nicht im Bundestag. Das israelische Parlament heißt Knesset. Eine Rede, die damals skandalös war, weil er darum bat, in Israel auf Deutsch sprechen zu dürfen. Das war neu. Ich glaube, am 8. Februar 2000. 8. Februar 2000 kam Johannes Rau nach Deutschland als Bundespräsident und hielt eine Rede auf Deutsch in der Knesset in Jerusalem, etwa 150 Kilometer von mir entfernt. Das war ein Skandal. In der Sprache der Mörder, ein deutscher Bundespräsident, dessen Vater ja noch in der Nazizeit aktiv war, das geht doch nicht. Heute ist es das Gängigste auf der Welt. Tante Angela hat jede Rede mit Deutsch begonnen in Israel, in der Knesset. Es war ja auch einige Mal dort. Aber Johannes Rau hat wirklich fulminant gesprochen. Und einen Satz muss ich unbedingt zitieren, den ich ja wirklich auswendig kenne und Ihnen ans Herz legen möchte. Er hat davon gesprochen, das möchte ich zitieren, können Sie auch im Internet natürlich nachlesen. Wenn Sie im Internet schauen, unter Johannes Rau, Deutscher Bundestag, Reden, finden Sie ja Gott sei Dank und alles im Internet. Sehr, sehr schön. Er sagte, nachdem er sich sehr, sehr, wirklich 1 Million Mal sehr auf die Seite Israels schlug und auf die Seite der deutschen Juden, es kann keine Normalität in der Beziehung zwischen Deutschen und Israelis geben. Lieber Michael Gerstner, für Sie. Es kann keine Normalität geben, weil damals das Diskussionsthema war, wann ziehen wir den berühmten Schlussstrich, den berühmten, berüchtigten Schlussstrich unter die Vergangenheit Adolf Hitler. Und er sagte, um die Diskussion zu dämmen und zu dämpfen, das kommt für mich nicht in Frage für Johannes Rau. Es gibt keinen Schlussstrich. Das hat später auch Walter Steinmeier gesagt, aber er war der Erste, der sagte, es kommt nicht in Frage. Und dieser große Johannes Rau, den ich sehr schätze, sagte, die Beziehung wird immer eine gezeichnete bleiben, in meinen Worten. Und sie wird eine Anomalie aufweisen. Eine Anomalie heißt eine Anormalität, weil etwas passiert ist, was anormal ist. Welches Volk rottet 6 Millionen seiner Bürger aus? Nennen Sie mir ein Volk, ein zivilisiertes Volk. Ich rede nicht von Hutu und Tutsi vor 20 Jahren, das ist ja kein zivilisiertes Volk. Aber nennen Sie mir mal ein zivilisiertes Volk, das Goethe, Johann von Goethe, Johann Sebastian Bach, Friedrich Schiller zustande brachte. Nennen Sie mir ein solches zivilisiertes Volk, sagt Dr. Johannes Rau, das seine eigenen besten, blondesten, blauesten Bürger, blauäugigsten Bürger und auch andere farbige Bürger ausrottet aus einer Paranoia heraus, die wirklich in die Psychiatrie gehört. Welches Volk macht sowas? Und darum sagt er, das hat das deutsche Volk leider hervorragend gemacht. Leider sehr, sehr, sehr hervorragend gemacht. Und darum sagt er, die deutsch-israelische Beziehung muss, und wir reden vom Jahre 2000, muss anormal bleiben, muss belastet bleiben. Es kann gar nicht anders sein, sagt Johannes Rau. Das rechne ich ihm hoch an. Er schaut ja von mir heute Abend hinunter. Es kann gar nicht anders sein, dass nach einer solchen Massenvernichtung, die beispiellos ist, eine Normalität einkehren kann oder der berühmte langweilige Schlussstrich gezogen werden kann zwischen Schwäbisch Hall und Jerusalem. Das kann gar nicht. Dazu war die Katastrophe einfach zu überproportional. Und dieser Mann hat es gesagt. In dieser Anomalie, lieber Michael Gerst, mein lieber großer Judenfreund, in dieser Anomalie gestalten wir die Beziehung zwischen Deutschland und Israel. Wirklich ergreifend. Müssen Sie lesen. Müssen Sie. Hausaufgabe. Diese Rede von Johannes Rau. In dieser Anomalie, in dieser Unnatürlichkeit, Unanständigkeit der Beziehung zwischen Deutschland und Israel gestalten wir, er als Bundespräsident und vorher als Landesvater von Nordrhein-Westfalen, gestalten wir die Beziehung zwischen Deutschland und Israel. Und das hat Israel kolossal bewegt und bewegt mich auch. Der ist zwar schon, aber noch nicht länger als 25, ja, 23 Jahre her. Und die ist brandaktuell. Brand, leider brandaktuell aufgrund des Brennens des Krieges. Und das prägt mich als deutschen Juden, als Israeli kolossal. Diese Rede hat er für mich geschrieben, unter anderem. Und die verbreite ich hier wie verrückt. Und abgesehen davon ist Johannes Rau hier sehr populär. Sehr bedingt durch seine 20 Besuche als Landesvater von Nordrhein-Westfalen. Ein riesiger Mann, der weiterlebt. Allein durch diese Rede, liebe Freunde von Schwäbisch Hall, der katholischen Erwachsenenbildung von Schwäbisch Hall, allein durch diese Rede lebt Johannes Rau unsterblich weiter in meinem Herzen. Und im Herzen vieler gebildeter Israelis. Und ich mache die Rede weiterhin sehr populär. Kurzum, er hat ein neues Paradigma, ein neues Narrativ geschaffen, in dem es darum geht, zu akzeptieren, unsere Beziehung ist belastet. Das ist ja unser Thema heute. Die Beziehung zwischen Deutschland und Israel ist belastet. Sie ist nicht normal. Abgesehen davon, dass das Wort Normalität ja nirgendwo in seiner reinsten Form, in seiner theoretischen Form gibt. Aber am wenigsten in der Beziehung Deutschland-Israel. Deutschland und Israel verbindet heute kolossal viel. Habe ich nie aufgeführt und es wird weiter wachsen. Und dennoch ist die Blessur da der Katastrophe, die übrigens nicht nur 6 Millionen, sondern 50 Millionen Menschen, 60, Entschuldigung, 60 Millionen Menschen das Leben kostet. Ich habe auch ein Herz für die anderen gefallen. Schwule, Lesben, Zeugen Jehovas, Sozialdemokraten, Euthanasieopfer, um die schmerzt es mich auch und die beklage ich auch und trage sie vor Gott. Nicht nur meine, in Anführungszeichen 6 Millionen Juden. Kurzum, diese Katastrophe, von der ist die Juden ein Zehntel waren, 6 Millionen von 16 Millionen, ist etwas, was nicht einfach wegzuradieren ist. Das kann man ja ausradieren, wie ein Fehler in der Schule in Schwäbisch Hall. Ausradieren und draufschreiben. Das geht nicht. Das geht unter keinen Umständen. Das hat er zu Recht ausgesprochen, Johannes Rau. Innerhalb dieses Schmerzes, den natürlich auch meine Eltern bis zu ihrem Heimgang hatten und viele Juden, Charlotte Knobloch, Sie haben ja verfolgt, was Charlotte Knobloch vor 4 Wochen geschrieben hat. Können Sie im Internet finden, Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Jüdischen Gemeinde München, ihres Zeichens 93 Jahre alt, hat katastrophale Worte in den Mund genommen. Katastrophale Worte. Können Sie nachlesen. Sie ist schockiert. Sie hat damit nicht gerechnet, dass es zu solchen Übergriffen in Deutschland kommt. Hasstiraden von Palästinensern und von linksgerichteten Deutschen. Sie ist entsetzt, die deutsche Grande Dame der jüdisch-christlichen Bewegung. Charlotte Knobloch, finden Sie alles im Internet. Das heißt, dennoch sage ich und sagte damals schon Johannes Rau, wir werden innerhalb der Spannungen und innerhalb der Belastung, die jetzt wieder neu auflammten durch die Spaltung zwischen Pro-Palästinenser und Pro-Israel, unsere Beziehung weiter pflegen. Eingedenk des Traumas, eingedenk des Schmerzes, den wir nicht einfach wegradieren können und auch nicht wegradieren dürfen. Dann möchte ich natürlich erwähnen Angela Merkel. Ganz kurz noch, weil es zu unserem Thema passt. Wir sind beim Thema, was ist Neues in der Beziehung? Angela Merkel ist die große Dame, die die Beziehung zu Israel renoviert hat. Sie hatte nicht dieses Charisma von Johannes Rau und von Richard von Weizsäcker, aber sie hatte dennoch etwas, was ich ihr hoch anrechne. Ich war ein großer Freund von Angela Merkel, nicht weil sie CDU ist, sondern weil sie eine große Frau war. Angela Merkel hat die Fingerspitzengefühl. Sie war eine Frau, die ich sehr unterstützt habe, durch Bekanntmachen einfach in Israel. Angela Merkel hatte ein enormes Fingerspitzengefühl für das jüdische Sujet, sagt man im gewählten Deutsch, aus dem Französischen kommend, für das jüdische Sujet, das jüdische Thema. Sie war unzählige Male in Israel, hat einen Preis bekommen, den sonst kein Mensch im Ausland bekommt. Pras Israel heißt das. Den Israel-Preis, den bekommen sonst nur Israelis. Sie hat ihn bekommen, 19, weiß ich, 2016, 15, 16, weil sie eine Loyalität und Solidarität Israel gegenüber gezeigt hat, als wieder eine, weiß ich, Hasswelle 2015, 16 war international. Gab es wieder Spannungen seinerzeit nach der Invasion 2014, 15 gab es ja schon eine Invasion im Gazastreifen, da gab es Hasstiraden Israel gegenüber, weil wir als Okkupatoren verrufen wurden, wir wurden wieder beschimpft, weil wir heftige Kriege führten, ein Kinderspiel verglichen mit dem, was wir jetzt treiben im Gazastreifen. Sprich, was wir jetzt an Reinigung durchführen, israelische Streitkräfte. Kurzum, es gab Hasstiraden und Angela Merkel hat ganz vorbildlich perfekt gesagt, ich stehe zu Israel. Punkt. Was auch immer die Welt sagt. Ich stehe zu Israel und ich stehe zur ewigen Verpflichtung Deutschland Israel gegenüber. Und dann der berühmte Satz, das Judentum gehört zu Deutschland. Das war ihr Satz. Das ist ihr Vermächtnis. Und das rechne ich ihr hoch an. Das Judentum gehört zu Deutschland. Das hat mich tief berührt. Mein Vater, meine weltberühmten Eltern, bin ich ja so gut lapide. Natürlich auch. Das ist ihre Leistung, dass sie eine, möchte ich sagen, nicht Normalität, aber eine Integrativität Israels und des Judentums als die entscheidende Religion des Abendlandes akzentuiert hat, als die Wurzelreligion des christlichen Glaubens betont hat. Fragen Sie nicht, wie viele Preise sie bekam. Wahrscheinlich kann sie sich gar nicht mehr zählen. Jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie wahrscheinlich im Ruhestand lebt. Unzählige Auszeichnungen. Auch jüdischerseits. Das hat doch keine deutsche Kanzlerin und kein deutscher Präsident in Israel, in Deutschland je bekommen. Tausende Auszeichnungen. Wollte sie gar nicht. Und dennoch haben viele Juden, nicht nur das Land Israel, ihr diese Auszeichnungen zukommen lassen, weil sie sich so authentisch, und das rechne ich Angela Merkel hoch an, und das wird auch in Israel gewürdigt, authentisch, ungefärbt, ungeschminkt, untheatralisch für die bilateralen Beziehungen Deutschland-Israel aussprach und für eine starke Integration von Juden aus allen Ländern, insbesondere aus Gussländern, Gemeinschaft unabhängiger Staaten, in Israel deutlich einsetzte und kein Hauch von Antisemitismus, Antijudaismus und Anti-Israelismus in ihren Kadenz, in ihren 16 Jahren duldete. Rechne ich ihr hoch an. Zum Schluss möchte ich auch unseren Freund Walter Steinmeier erwähnen, Walter Steinmeier, den deutschen Bundespräsidenten, der auch ein sehr loyaler Israel-Freund ist. Ich habe beobachtet im Fernsehen, auch noch als ich in Deutschland war, wie stark er befreundet war mit Ruben Levin. Ruben Levin war der letzte Staatspräsident Israels, bevor jetzt Yitzhak Herzog am Amt ist, und die beiden waren regelrecht befreundet. Regelrecht befreundet. Ich habe die Umarmungen bei denen gesehen. Frank Steinmeier wurde eingeladen, zigmal nach Israel zu Holocaust-Gedenktagen und zu Besichtigungen und zu Eröffnungen von, weiß ich, deutsch-israelischen Projekten, die es ja gibt. Und das rechne ich unserem jetzigen deutschen Bundespräsidenten hoch an, dass er als Politiker, der ursprünglich war, deutscher Außenminister, nunmehr wirklich eine große, nach sehr viel Durchringkämpfen, die er hinter sich bringen musste, eine Entschiedenheit an den Tag legt und eine Verweigerung, auch nur im Hauch, lieber Michael Gerstner, den Schlussstrich anzufassen. Es gibt keinen Schlussstrich. Unter keinen Umständen, hat er deutlich ausgesprochen. Auch dem Rubin Levin, Rubin Levin, dem ausgeschiedenen, sprich in Ruhe gegangenen israelischen Ministerpräsidenten, dem Staatspräsidenten, auch dem jetzigen Yitzhak Herzog, betont er deutlich, immer wieder, es gibt so etwas nicht, weil wir nicht einen Schlussstrich unter unsere Identität setzen können. Das ist das Argument, das er in meine Worte formuliert, ausdrückt. Sie können ja auch nicht, Michael Gerstner, wenn Sie Umbrüche in Ihrem Leben haben, können Sie ja nicht sagen, ich setze einen Schlussstrich. Sie sind das Produkt Ihrer Geschichte. Wenn Sie, ohne Sie es zu wissen, 40, 50, 55 Jahre alt sind, können Sie doch nicht sagen, ich setze einen Schlussstrich unter mein Leben. Geht das? Geht doch nicht. Sie sind ein Produkt Ihres Lebens, Michael Gerstner. Und Charlotte Knobloch, die Präsidentin, die so traumatisiert ist, retraumatisiert ist, ist auch ein Produkt ihres Lebens. Sie möchte gern den Holocaust in bestimmten Momenten auslöschen. Es geht aber nicht. Und je mehr sie sich dagegen weigert, ihn zu akzeptieren, desto stärker wird er werden. Auch ich kann den Holocaust meiner Eltern, den ich übernommen habe, nicht ungeschehen machen. Und das ist etwas Großes, was Frank Steinmeier betont. Wir können nicht unter unsere Identität einen Schlussstrich ziehen. Deutschland ist das Produkt der Katastrophe von 1939 bis 1945. Und auf dem Hintergrund dieser Katastrophe ist Deutschland 1949 am 23. Mai 1949 ins Leben gerufen worden. Ich kann nicht aus meinem Leben bestimmte Teile herausschneiden, so wie ich auch nicht mein Auge herausschneiden kann oder meine Genitalien oder ein Ohr ausschneiden kann, weil es mir nicht gefällt, weil es, weiß ich, nicht die Form hat, die ich will, oder zu wenig Haare, zu viel Haare. Das geht nicht. Ich finde, akzeptiere ich mich als ganzen Mann. oder gar nicht. Und so muss auch Deutschland laut Frank Steinmeier sich ganz akzeptieren als Entität mit der Katastrophe, die ja zur Geburt Deutschlands führt. So wie die Katastrophe Deutschlands, das wird heute ausgesprochen, israelischerseits, zur Entstehung des Staates Israel am 14. Mai 1948 führte. Was ich noch erwähnen will, übrigens zwei Menschen, bevor gleich Sie die Möglichkeit haben, mit mir zu sprechen. Ich möchte meine Eltern kurz erwähnen, die ja ganz große Menschen waren. Ich möchte dazu ein Buch erwähnen, das ich herausbringen durfte nach dem Ableben meines Vaters. Hier sehen Sie auch meinen Vater. Das Buch habe ich vor einem Jahr herausgegeben, vor dem Krieg. Und das nennt sich Ist das nicht Josefs Sohn? Das ist ein Buch, das ich mit meiner Frau herausgegeben habe. Meine Frau hat ein Nachwort geschrieben, ich habe ein Vorwort geschrieben. Und warum erwähne ich dieses Buch? Weil dieses Buch ein Buch ist, das mein Vater schon in den 80er Jahren geschrieben hat. Ich aber gebeten wurde mit dem Verlag, mit dem ich es herausbringe, Lied Verlag in Münster. Ich grüße auch ganz herzlich meinen Verleger in Münster in Westfalen, Wilhelm Hopf. Ich durfte dieses Buch neu herausgeben, weil wir beide der Auffassung sind, der Herausgeber und ich, dass dieses Buch aus den 80er Jahren, in dem mein Vater in akribischer Kleinarbeit, hier bin ich übrigens abgebildet zum Schluss, weil ich ja das Werk meines Vaters fortsetze. Da sehen Sie mich ja hier in sehr stark in die Toga-Rolle halten, ein klassisches Pressefoto von mir, weil ich mit dem Verlag der Überzeugung bin, dass dieses Werk neu aufgelegt werden muss. Und dazu will ich etwas ganz Wichtiges sagen. Ist das nicht Josefs Sohn? Ist ein Werk, das mein Vater geschrieben hat in einer sehr frühen Phase der israelisch-deutschen Annäherung. Das ist schon über 40 Jahre her. Da hat er auf etwa 100 Seiten genauestens dargestellt, und jetzt wird es für Sie spannend, als gläubige Katholiken der KIB SA, welches Interesse schon in den 70er, 80er Jahren bestand, an Jesus in der jüdischen Theologie und in der jüdischen Religionspädagogik Israels kennenzulernen. Sie haben richtig gehört. Das war das Buch in den 80er Jahren. Das hat er perfekt recherchiert. Es gab damals schon in den 70er, 80er Jahren, als mein Vater noch in Israel war, bevor er 74 kam, mit meiner Mutter und mir, ein Interesse daran, wie wird Jesus, der in Anführungszeichen Gründer des Christentums, er war es ja nicht, aber er wurde später dazu genannt, der große Rabbi aus Nazareth definiert in jüdischer Religionspädagogik, in jüdischer Theologie. Und auch in der jüdischen Literatur, das hat er hier akribisch recherchiert und herausgebracht, in einem spannenden Werk. Wilhelm Hopf und ich sind davon ausgegangen, das muss neu akzentuiert werden. Warum? Letztes Jahr, nach dem Ableben meiner Mutter. Weil ich mit Wilhelm Hopf festgestellt habe, dass in Israel immer noch das Thema Jesus, Joshua, so heißt er ja, ursprünglich und heute noch in Israel, ein neues Interesse in Israel findet. Das ist etwas ganz Brisantes, Theologisches in Israel. Unabhängig vom jetzigen Krieg und unabhängig von den Dauerkrisen in Israel in Bezug auf Krieg, hat Jesus, Joshua auf akademischer Ebene ein riesiges Interesse in Israel gefunden und findet es immer noch. Es gibt Kolloquien, in denen Menschen aus Deutschland eingeladen werden, Theologen aus Deutschland, Menschen, die aus Israel nach Deutschland fliegen, weil sie zeigen wollen, Jesus muss, was damals ja Shalom Ben-Hurin, der Vorläufer meines Vaters, ja begründete, Jesus muss heimgeholt werden in den jüdischen Boden, aus dem er stammt und aus dem er herausgerissen wurde durch die christliche Überheblichkeit im Laufe von 2000 Jahren. Dieses Interesse ebbt nicht ab. Es ist immer noch vorhanden an akademischen Einrichtungen, wie zum Beispiel der Hebräischen Universität Jerusalem. Und um solche Kolloquien zu akzentuieren, hat der Verleger mit mir entschieden, das Buch, das ja immer noch hochinteressant ist, muss neu aufgelegt werden. Und Sie finden darin, ich empfehle es Ihnen wirklich, obwohl ich ja keine Werbesendung mache, wirklich zum Erwerben im Lied Verlag. In Münster kriegen Sie im Amazon und im Internet unter Lied Verlag. Ist das nicht Josefs Sohn? Mein Vater zeigt akribisch, wie er immer war, wie Jesus, Joshua, der dem Judentum, möchte ich sagen, verloren gegangen ist, bedingt durch die Scheidung zwischen Christen und Juden, neu wahrgenommen wird in Israel und heute mehr denn je, weil die wissenschaftliche Explosion ja überhand nimmt, nicht nur in der Wissenschaft, in der klassischen Ökonomie, sondern auch in der Religionspädagogik, in der ich auch tätig bin hier in Haifa. Jesus, Joshua, wird neu wahrgenommen. Er wird immer deutlicher wahrgenommen als ein Mann des Judentums, der zwar mit dem Christentum konnotiert wird als Erlöser des christlichen Menschen, aber dennoch eine jüdische Figur ist, die neu beheimatet werden muss. Und das hat mein Vater schon vor 40 Jahren erkannt. Und darum wird dieses Buch neu aufgelegt. Ich bin sehr dankbar, dass mein Verleger und ich uns darauf geeinigt haben, weil dieses Thema, der Jude Jesus, und das ist ja ein Zitat aus dem Neuen Testament, ist das nicht Josefs Sohn, sein Zitat, das ja aus den Evangelien stammt, in dem ja die Jünger und sprich die Schüler Jesu und auch das Volk fragen, als sie Jesus sehen in Galiläa, in Kapharnaum und Sarepta, ist das nicht der Sohn des Josef, des Juden Josef und der Mutter Maria? Das ist ein Zitat, das mein Vater aufnahm, so dass mein Vater damit zeigen wollte über diesen Titel, Jesus gehört ins Judentum, er ist der Sohn eines Juden Josef. Und er ist der Sohn einer Jüdin Mariam. Letztes Jahr durfte ich ja mit Ihnen über Maria sprechen, die Mutter Jesu. Die Mutter Jesu. Und das ist etwas, worum ich mich auch kümmere. Ich setze die Arbeit ja auch fort meiner Eltern, mit meiner Frau. Und ich spreche auch darüber, dass Jesus unbedingt, unbedingt rückbeheimatet, schauen Sie auf mein schönes deutsches Wort, rückbeheimatet werden muss, weil er aus dem Judentum kommt und ohne Judentum überhaupt nicht verstanden werden kann. Obwohl er natürlich für Sie, für meinen Freund Michael Gerstner, der Heiland in der christlichen Tradition geworden ist. Aber ohne das jüdische Verständnis, das mein Vater hier zeigt und auch in vielen anderen Büchern zeigt, und das hat er ja nach Deutschland gebracht aus Israel, als er studierte bei Professor David Flusser, ohne dieses jüdische Wissen verstehen Christen nicht, wer ist diese große Gestalt, die zum Heiland der Christen bringt. Und dazu möchte ich noch einen letzten Satz sagen, und zwar das Thema Pinchas und Ruth Lapide. Meine Eltern, ich will Ihnen ganz kurz ein Foto zeigen. Ich habe das hier vorbereitet. Ich habe das ja nicht gestern schon angekündigt. Ich muss Ihnen ganz kurz ein paar Fotos zeigen, dazu mal einige hier, weil Sie das tief berühren wird. Meine Eltern sind ja heimgegangen, meine Mutter ist jetzt hier heimgegangen. Und hier habe ich ein großes Foto meines Vaters gefunden in seiner Frankfurter Wohnung. Da sehen Sie ja zwei Juden. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das Foto auch zuschicken per Mail. Das ist in meinem Besitz. Ich bin ja der Erbe meiner Eltern. Und da sehen Sie meinen Vater in seiner großen Fingerposition, der große jüdische Zeigefinger. Und da zeigte er auf einen anderen Juden, den kennen Sie natürlich, der berühmte Jude von Marc Chagall. Das war die Wohnung meiner Eltern bis zum Heimgang meines Vaters 1997. Und das ist mein Vater, wie er leibte und lebte, der große Professor, der zeigt auf den Juden. Und hier haben wir noch eine andere Pose, die auch so typisch ist wie mein Vater. Er spricht hier mit Zeitungsinterviewern und da sagt er ja, ich muss Ihnen doch sagen, ich verstehe sehr gut, was Jesus wollte und was Jesus nicht wollte, in der Wohnung meiner Eltern. Der Jude von Marc Chagall und der Jude Pinchas Lapide. Warum zeige ich das? Hier habe ich noch ein Foto gefunden, das Sie sehr berühren wird. Hier ein Foto weiter, wieder mit dem Finger. Der jüdische Finger bei meinem Vater ist unverzichtbar. Der jüdische Lehrfinger, in dem er aus seinen Büchern vorträgt. Warum zeige ich Ihnen diese Fotos? Hier auch meine Eltern noch, meine Mutter und mein Vater in den großen Auftritten in den 2000er Jahren. Warum zeige ich Ihnen diese Fotos? Weil ich Ihnen zeigen will, dass meine Eltern, die ja heute noch berühmt sind in Deutschland, ich darf es ja auch sein, ein Produkt sind einer Amalgamierung. Lateinisch Zusammenfügung. Englisch sagt man auch Amalgamation, Zusammenführung aus dem Lateinischen. Zusammenführung israelischen Schicksals und deutschen Schicksals. Meine Eltern, mein Vater wurde geboren im November 1922 in Wien und meine Mutter wurde geboren im Juni 1929 in Deutschland. Meine Eltern sind beide Flüchtlinge. Ich sage bewusst Flüchtlinge, ich mag dieses moderne Kunstwort nicht, dieses Spielwort Geflüchtete. Meine Eltern waren Flüchtlinge mit der Härte dieses Wortes. Die waren keine Geflüchteten, so um das zu banalisieren, sondern sie waren ihr Leben lang Flüchtlinge. Und ich bekenne auch, dass ich als Professor Sohn von Flüchtlingen bin. Ich banalisiere das Wort nicht und verschönere es nicht, indem ich sage, ich bin Sohn von Geflüchteten, sondern ich bin Sohn von Flüchtlingen. Und das Flüchtlingsschicksal meiner Eltern prägt mich als Deutschen und Juden und Israeli. Verstehen Sie? Und meine Eltern haben sich entschieden, nachdem sie 1939 in Israel ankamen, als schwer traumatisierte Menschen in Israel zu leben, haben Israel aufgebaut, haben große Begegnungen mit Israelis gehabt in diesem Land. Und 1974 erging ihr Ruf an sie, nach Deutschland zurückzukehren, mit den Erfahrungen, die sie in Israel gemacht haben, von 1939 bis 1974. Und dazu möchte ich Ihnen auch etwas sehr Berührendes zeigen. Meine Frau liebt dieses Foto besonders, das habe ich auch im Nachlass gefunden. Ein Foto zwischen David Ben-Gurion, ich hoffe, Sie sehen das ja, und meinen Eltern. Im Hintergrund sehen Sie meinen Vater, hier ist Pinchas Lapide, David Ben-Gurion 1973, kurz vor dem Ausbruch des Yom Kippur-Krieges, vor 50 Jahren. Und hier ist meine Mutter Ruth Lapide und hier ist ein Sekretär des damaligen schon geschiedenen, sprich ausgeschiedenen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion. Ein großes Foto. Meine Eltern waren sehr stolz darauf. Meine Eltern verkehrten mit dem Staatsgründer David Ben-Gurion häufig. Ich habe dazu noch einige Fotos im Nachlass meiner Eltern gefunden, die ich Ihnen zeigen will, weil es ja unser Thema heute Abend ist. Wieso habe ich das hier? Moment, deswegen aber ich bin nicht gleich. Ich habe da noch ein, zwei Fotos da gefunden. Das muss ich Ihnen auch zeigen. Hier, genau. Das ist auch so berührend. Hier, noch ein paar Fotos, zum Beispiel von David Ben-Gurion. Im Nachlass meiner Eltern, von dem ich gar nicht Bescheid, von dem ich gar nicht wusste, dass sie existieren, das spielt sich etwa ab in den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren. Da sehen Sie meine Mutter, relativ frisch verheiratet mit meinem Vater. Mein Vater war damals noch eine politische Größe in Israel, meine Mutter. Und unser Thema, der Staatsgründer David Ben-Gurion, der damals noch im Amt war. Zwar schon im Begriff war, sich zurückzuziehen, 1970, aber immer noch im Amt war. Und dann habe ich hier noch ein berührendes Foto aus jenen Tagen, das ich im Nachlass gefunden habe, nämlich David Ben-Gurion, ebenfalls hier, der Staatsgründer meiner Mutter, das war noch in den 60er Jahren, da ist meine Mutter noch sehr jung, David Ben-Gurion in Sde Boker, nicht weit von Beer Sheva und mein Vater. Sie sehen, welche innige Beziehung zwischen den beiden Männern bestand. Die haben regelmäßige Konsultationen geführt. Sie sehen, beide Männer tragen keine Krawatte. Damals war es noch nicht üblich, dass Politiker Krawatte tragen. Das ist seit etwa 20 Jahren natürlich verbindlich. Und Sie sehen, dass mein Vater einen engen Bezug hatte zum Staatsgründer Israels, David Ben-Gurion, und ihm selbst, sprich mit meiner Mutter. Und hier haben Sie auch noch eine relativ lockere Szene zwischen den beiden. David Ben-Gurion, der mein Vater und meine Mutter in einem legeren Kontext ins Deir-Boker in der Nähe von Beersheba traf. Die Gespräche sind mir natürlich nicht überliefert, aber ich bin sicher, dass sie über die politische Dimension Israels sprachen und über die Möglichkeiten und die Verpflichtungen Israels in der Welt bekannt zu werden. Das weiß ich, denn mein Vater war ja in Israel eine Größe, bevor eine Größe in Deutschland wurde, ab 1974. Darauf bin ich sehr stolz, diese Dokumente gefunden zu haben. Und darum, das erwähne ich deshalb, weil es zu unserem Thema passt, nämlich meine Eltern, die Sie wahrscheinlich kennen, mit Sicherheit sogar, Professor Ruth Lapide und Professor Pinchas Lapide, waren, wenn Sie so wollen, Brückenpfeiler der Beziehung zwischen Israel und Deutschland. Das heißt, meine Eltern ohne ihre Erfahrung des deutschen Holocausts, die sie ja nach Israel trieben, das einzige Land, das sie aufzunehmen bereit war, 1939, und ohne die prägenden Jahre von 1939 bis 1974, während welcher ich ja geboren werden durfte, und ohne dann die Neubesiedlung Deutschlands 1974, meine Eltern sind in Deutschland begraben, auch neben ihrer Tätigkeit in Deutschland, ohne diese Erfahrungen einerseits in Israel gekämpft zu haben, mein Vater hat in fast allen Kriegen Israels gekämpft, meine Mutter war eine führende Prokuristin in Israel, in einer Bank, und beide haben natürlich politisch, als sie sich kennenlernten in den 60ern, viel Politisches in Israel getan, auch für die Versöhnung unter Konrad Adenauer und David Ben-Gurion, Israel-Deutschland. Ohne diese Bilateralität, diese Binationalität Israel-Deutschland sind meine Eltern nicht denkbar, sodass meine Eltern aus Israel eine Wucht mitbrachten an israelischen Erfahrungen von 39 bis 74, in den Jahren, in denen sie ja maßgeblich beitrugen, das Land Palästina war es ja damals noch, und spätere Israel ins Leben zu rufen, sowohl militärisch, mein Vater kämpfte richtig an der Front, richtig heftig, und meine Mutter war seine Begleitung und seine spirituelle Begleitung und seine Unterstützerin in den späteren Werken, die ja theologisch entstanden. So dass sie dann 74 nach Deutschland kamen und in Deutschland dieses riesige Werk jüdisch-christliche Verständigung durchführen durfte, das ja heute, Gott sei Dank und Lob, immer noch große Beliebtheit hat. Ich darf das Werk ja mit Deborah fortsetzen. Und vielen Menschen, ich nehme an, auch unter Ihnen heute Abend in Schwäbisch Hall, ist ja Lapide noch ein Begriff. Und Lapide lebt ja weiter. Und die Bücher darf ich ja neu herausbringen. Und ich darf ja auch Vorträge halten. Jede Woche bringe ich neue Vorträge in YouTube, auch aus Israel über Zoom. Wie heute Abend mit meinem Freund Michael Gerstner, aber auch unter eigener Regie. Kurzum, meine Eltern und meine eigene Identität. Und es gibt auch andere Menschen, zum Beispiel Michael Wolfsohn, den möchte ich auch erwähnen. Mein Kollege Michael Wolfsohn ist auch ein Produkt dieser Amalgamierung, dieser Verschmelzung von Israel und Deutschland. Er ist in Israel geboren, seine Eltern waren auch Holocaust-Flüchtlinge, hat in Israel gekämpft, hat in Israel sehr gewirkt und kam auch nach Deutschland, weil das deutsche Erbe seiner deutschen Eltern ihn prägte. Wurde dann Professor an der Bundeswehrhochschule in München und lebt heute noch in Deutschland. Nach wie vor. Das heißt, Sie merken, es gibt so viele Schicksale. Und Michael Wolfsohn ist natürlich auch eine Größe in Deutschland, so wie meine Eltern. Wird immer wieder zu Rate gezogen, zu Recht. Das heißt, es gibt viele Menschen heute, 2023, am 4. Dezember 2023, Schwäbisch Hall, die in Deutschland leben, auch deren Kinder und Enkelkinder, ich zum Beispiel, die geprägt sind von dieser Bilateralität Deutschland-Israel. Ich bin geprägt durch das israelische Sein meiner Eltern. Ist das israelische reiche Erbe, das sie geprägt hatte als Flüchtlinge in den Jahren 39 bis 74 und durch das Erbe, das sie dann fortsetzten 74, als sie massiv in die deutsche Theologie, in die christlich-jüdische und deutsch-israelische Verständigung einstiegen, die heute Gott sei Dank noch wirken darf in dem Krieg und so Gott will auch nach dem Krieg. Und das möchte ich Ihnen sagen, das ist für mich etwas ganz Wichtiges, was wir heute Abend klären. Sie haben ja noch 2 Abende darüber weiterzudenken, aber Sie können mich auch gerne persönlich dazu kontaktieren, weil ich dazu gern mit Ihnen sprechen möchte. Ich halte dazu auch Kolloquien an Universitäten. Das Thema Deutschland-Israel ist ausgesprochen, um diesen modernen Begriff zu benutzen, vulnerabel, verletzbar. Es ist immer noch sehr heikel. Sie merken es ja selbst, was in Deutschland immer noch passiert, vor dem Krieg und während des Krieges. Und dennoch merke ich, dass wir in einer großen Zeit leben, in der viel erneuert wird, viel erneuert wird. Ich sehe es zum Beispiel an der Bücherflut, die ich ja beobachte in Israel. Ich sehe Gott sei Dank, was in Deutschland passiert. Und diese Bücherflut in Deutschland, in der viele deutsche Nichtjuden Interesse haben, was hat zu dieser Katastrophe geführt? Was bindet deutsche Juden an Israel, wie mich zum Beispiel und meine Eltern und Michael Wolfsohn, der natürlich sein Israel auch liebt, aber wie verrückt liebt, Hören Sie seine Statements an in YouTube. Was bindet den Juden an Israel? Wie können wir mehr Empathie haben für deutsche Juden, die Israel brauchen aufgrund einer existenziellen Not, die sie durchmachen und aufgrund der theologischen Signifikanz, der theologischen Bedeutsamkeit des biblischen Israel? Das bleibt ein spannendes Moment in der Beziehung zwischen Deutschland und Israel. Und Michael Gerstner, das wird uns weiter beflügeln. Da sind wir erst in einem Prozess, der seine Größe noch entfalten wird. Und jetzt gebe ich Ihnen das Forum frei, Michael Gerstner, und den Freunden in Schwäbisch Hall.